Ihr hört Olle Kamellen, den Geschichtspodcast. Wo Geschichte lebendig wird. Liebe, dieses Wort vertuscht Missbrauch von Mädchen und Frauen seit Jahrtausenden. Der Stalker, der einer Frau das Leben zur Hölle macht, handelt aus Liebe. Der Mann, der seine Frau lieber umbringt, als zuzulassen, dass sie ihn verlässt, seine Liebe war so groß, dass er sich nicht vorstellen konnte, ohne sie zu leben. Belästigung und Bedrängung auf offener Straße, der wollte sie doch nur kennenlernen. All das hat natürlich mit Liebe nichts zu tun, aber wo romantische und oder erotische Motivationen zugrunde liegen, haben wir eine verhängnisvolle Tendenz dazu, übergriffiges Verhalten zu verharmlosen. Es ändert sich zum Glück langsam, aber solange Partnerschaftsgewalt immer noch als Beziehungsdrama bezeichnet wird, ist der Weg noch lang. Auch unser heutiger Fall wurde immer wieder als verrückte Tat eines hoffnungslosen Romantikers verbrämt. Was ihn aber so besonders macht, ist der Umstand, dass die Frau, an der die Tat begangen wurde, nicht mehr lebte. Ganz recht, eine Tote wurde das Opfer dieses Romantikers. Und damit herzlich willkommen zu Olle Kamellen, dem Geschichtspodcast. Unsere Zeitreise beginnt im Jahr 1926, als der Deutsche Karl Tanzler aus Dresden über Kuba nach Key West in Florida in den Vereinigten Staaten auswandert und dort als Techniker in der Radiologie des Marine Hospital anfängt. Er nennt sich nach seiner Auswanderung Dr. Karl Graf von Kosel, aber weder die adlige Abstammung noch die Rechtmäßigkeit des Doktortitels oder überhaupt eine medizinische Ausbildung können heute nachgewiesen werden. Verschiedene Quellen und auch seine eigenen Beschreibungen zeichnen das Bild eines von seiner eigenen Großartigkeit überzeugten Hochstaplers, der in Key West, Florida, viel Aufhebens um seine Person und seine angeblich hochstehenden Verwandte und Kontakte macht. Mal erzählt er, der Zar von Russland habe ihm eine Armbanduhr geschenkt, mal versteigt er sich zu der Idee, ein ausgeschlachtetes Flugzeugwrack ohne Flügel wieder flott zu machen, um damit in die Stratosphäre zu reisen. Karl Tanzler ist ohne Frage ein Mann mit einer gewissen Affinität zu parallelen Realitäten. Im Marine Hospital lernt Karl Tanzler 1930 die kubanisch-amerikanische Tänzerin Marie Elena Milagro de Ojos kennen. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich spreche kein Spanisch. Die junge Frau ist zu diesem Zeitpunkt 21 Jahre alt und gilt als lokale Schönheit. Tanzler verliebt sich auf der Stelle in die Frau, die über 30 Jahre jünger ist als er. In seinen Memoiren, die in dem Buch Undying Love von Ben Harrison umfassend zitiert werden, berichtet er, eine verstorbene Adelige, angeblich eine Verwandte von ihm, habe ihm vorhergesagt, er würde seine große Liebe in Gestalt einer exotischen, dunkelhaarigen Schönheit treffen. Schon bei seiner Ankunft in Kuba hatte er nach dieser großen Liebe Ausschau gehalten, doch keine der Kubanerinnen entflammt ihn so sehr wie die junge Tänzerin. Maria Elena ist an der Schwindsucht erkrankt und Tanzler versucht alles, was in seiner medizinischen Macht steht, um sie zu heilen. Mit Elektroschocks kann er sie mehrfach reanimieren, als ihr Körper unter der Last der Krankheit nachgibt. Ein Cousin Elenas gibt später an, dass die junge Frau die Elektroschocks als extrem schmerzhaft erlebt und dem Tod keinesfalls noch einmal entrissen werden will. Da Elenas Familie eher arm ist und Tanzler die teuren Behandlungen umsonst durchführt, ist sie zunächst von seiner Fürsorge angetan. Als er aber nicht aufhört, Elena mit seinen Liebesschwüren zu bedrängen, sie mit Geschenken zu überhäufen und ihr schließlich sogar einen Heiratsantrag macht, den sie brüsk ablehnt, ist eine rote Linie überschritten. Elenas Eltern verweisen den liebeskranken Tanzler ihres Hauses und ziehen sogar um, um vor seinen Nachstellungen sicher zu sein. Auch Elena selbst fühlt sich durch ihn bedrängt. Immer wieder sagt sie ihm, dass sie ihn nicht liebt und er zu alt für sie sei. Dass die junge Frau zu diesem Zeitpunkt offiziell noch verheiratet ist, ihr Mann hatte sie nach der Fehlgeburt des gemeinsamen Kindes und ihrer Schwindsuchtdiagnose verlassen, gibt ihr eine formale Sicherheit vor ihm. Auch Tanzler selbst ist noch verheiratet. Er hatte seine Frau aber nach der Ankunft in Übersee verlassen. Doch die Schwindsucht oder auch Tuberkulose ist zum damaligen Zeitpunkt nicht heilbar. Und 1931 erliegt Elena ihrer Erkrankung mit nur 22 Jahren. Die Familie wartet einige Zeit, bis sie ihren Tod bekannt gibt, aus Angst, Tanzler könnte davon erfahren und die Tochter erneut ins Leben zurückholen. Als der Deutsche schließlich davon erfährt, ist er untröstlich. Er überredet Elenas Eltern, ihm zu erlauben, die Bestattung zu bezahlen und sie in einem eigens für sie errichteten Mausoleum zur Ruhe zu betten. Ob er bereits zu diesem Zeitpunkt endgültig dem Wahnsinn verfällt, ist unklar. Aber er besucht die Gruft jede Nacht und bringt der Toten auch weiterhin teure Geschenke. Der falsche Graf verliert sich vollkommen in seiner Trauer um die junge Frau. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Doch das gilt nicht für Karl Tanzler. Im Gegenteil. Je mehr Zeit vergeht, desto stärker reift in ihm eine Idee, die so ungeheuerlich ist, dass die, die später auf das Resultat der Idee stoßen, gleichermaßen abgestoßen wie fasziniert sind. Der ältliche und zeitlebens verschmähte Verehrer will mit der Toten leben. 2 Jahre nach ihrem Begräbnis schleicht Tanzler sich wieder auf den Friedhof, doch diesmal begnügt er sich nicht mit einem Besuch. Er stiehlt die Leiche und nimmt sie mit zu sich nach Hause. Der Zersetzungsprozess ist zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten. Während Tanzler versucht, den schweren Sarg über die Friedhofsmauer zu hieven, tropft eine stinkende Flüssigkeit auf seine Kleidung. Auf alle schaurigen Fragen, die sich aus dem Zustand der Leiche ergeben, wie hält man den Körper zusammen, was tun gegen den Geruch, wie die Verwesung stoppen, hat Tanzler eine ebenso schaurige Antwort. Und so macht er sich an sein ungeheuerliches Werk aus der verstorbenen Elena, die im Leben seine Liebe nie erwidert hat, seine Gefährtin zu machen. Er öffnet ihren Körper, entnimmt, was nicht zu konservieren ist, und verbindet ihre Knochen mit Klaviersaiten, um Arme und Beine an ihrem Ort zu halten. Elenas Augen ersetzt er durch gläserne, die immer stärker zerfallene Haut bedeckt er mit in Wachs und Gipsmasse getränkten Seidentüchern. Als ihre Kopfhaut ihre Haare nicht mehr halten kann, fertigt Tanzler eine Perücke, die er Elena aufsetzt. Er bemerkt dabei Madenbefall der Kopfhaut. Das Innere ihres Körpers füllt Tanzler mit Lumpen und Lappen, damit ihre Körperform erhalten bleibt. Der Prozess zieht sich längere Zeit hin. Tanzler muss mit fortschreitendem Zerfall ständig nachbessern, Materialien austauschen und neue Lösungen ersinnen. Dem zwangsläufig auftretenden Geruch versucht er, mit Desinfektionsmitteln und Parfums entgegenzuwirken. Am Ende ist Elena Milagro de Hoyos, die schöne junge Tänzerin, nur noch eine Puppe. Eine Puppe, mit der Tanzler lebt, als wäre sie eine lebendige Frau. Er kleidet die Leiche in teure Kleider, behängt sie mit Schmuck und macht ihr weiterhin Geschenke. Nachts schläft er neben der Toten in seinem Bett, tagsüber führt er Gespräche oder tanzt mit ihr. Tanzlers Hang zu Großartigkeitslügen ist ein ausgewachsener, bizarrer Wahnsinn geworden. Jahre vergehen. Da Tanzlers zu Hause in der Nähe der Klinik, jenes flügellose Flugzeugwrack und eine Hütte in Strandnähe, kaum einladend wirkt, kann er in aller Zurückgezogenheit leben. Dennoch kommen Gerüchte auf, von denen auch Elenas Familie erfährt. Es heißt, Elena liege nicht mehr im Mausoleum, sondern sei von Tanzler in sein Haus geschafft worden. Florinda oder Nana, wie sie von nahestehenden Personen genannt wird, Elenas ältere Schwester, lässt das Geraune keine Ruhe und sie verlangt eine Öffnung der Gruft. Bei einem Treffen auf dem Friedhof, bei dem auch Florindas Mann und ein Totengräber anwesend sind, kann Tanzler ihnen die Öffnung des Mausoleums ausreden. Doch beim nächsten Mal lässt sich Nana nicht abwimmeln. Auf dem Friedhof erwartet den Deutschen eine größere Menschenmenge und als Nana ihnen verzweifelt anfleht, sich davon überzeugen zu dürfen, dass ihre jüngere Schwester friedlich in ihrem Grab liegt, bleibt ihm kein Ausweg. Er beteuert, dass Elena in Sicherheit sei und schlägt Nana ein Gespräch unter vier Augen in ihrem Haus vor. Doch sie will ihn auf gar keinen Fall bei sich haben und drängt ihrerseits darauf, zu seiner Hütte am Strand zu gehen. In seinen Memoiren beschreibt Tanzler die folgende Szene. Ich lud Nana ein. Komm, Nana, und sieh, wie wunderschön Elena in ihrem Bett liegt. Mit ihrer seidenen Kleidung und dem Schmuck könnte sie es nirgendwo besser haben. Ich denke doch, das wird dich jetzt beruhigen. Florinda hingegen kann kaum glauben, was sie sieht. Dieses Flickwerk aus Lumpen, Draht und Chemikalien soll ihre Schwester sein? Als Tanzler ihr sagt, wie lange er schon mit der toten Elena zusammenlebt, wird ihr so schlecht, dass ihr Ehemann sie stützen muss. Sie weigert sich zu glauben, dass dies Elena ist und verlangt noch einmal die Öffnung des Mausoleums. An dieser Stelle zeigen die Memoiren von Tanzler, wie weit außerhalb der Realität er sich befindet. Er glaubt, die Leiche auch nach der Entdeckung weiter bei sich behalten zu können. Den Anklagen von Elenas Schwester und ihrem Schwager entgegnet er ganz sachlich: Es ist meine Gruft, ich habe sie bezahlt und Elena und ich werden gemeinsam dorthin gehen, wenn unsere Zeit gekommen ist. Du hast dich doch nie um sie gekümmert in den letzten 9 Jahren. Aber ich habe ihr jede Pflege angedeihen lassen und bin für alle ihre Kosten aufgekommen. Voller Entsetzen fliehen Nana und ihr Mann den grausen Anblick und verständigen danach die Behörden. Einige Tage vergehen, aber am 5. Oktober 1940 fahren mehrere Autos mit Polizei, Friedensrichter und Bestattern an der Strandhütte vor. Die Männer haben einen Durchsuchungsbeschluss bei sich, weil Tanzler sich angeblich in unrechtmäßigem Besitz einer Leiche befinden soll. Der Friedensrichter setzt eine Kaution von $1.000 fest und veranlasst die vorläufige Unterbringung von Tanzler im Bezirksgefängnis. Die offizielle Anklage lautet auf Mut und böswillige Öffnung und Zerstörung eines Grabes. Die Ereignisse haben sich wie ein Lauffeuer auf der Insel verbreitet und am Gericht erwartet Karl Tanzler ein wahres Blitzlichtgewitter. Die bizarren Details der Angelegenheit machen nicht nur die Presse neugierig. Und vom Moment der Entdeckung an legen Fremde den rosa Filter der Romantik über Tanzlers Vergehen. Zeitungen nennen Elena Tanzlers Sweetheart und Tanzler Elenas Aged Lover. Die Wahrheit ist weit von diesen Bezeichnungen entfernt. Aber der Öffentlichkeit gefällt die Idee von dem aus Sehnsucht und der Vision seiner verblichenen Erbtante getriebenen Romantikers zu sehr. Aus einem schwer psychisch Kranken, der den Leichnam einer jungen Frau in groteskester Weise zerstört hat, wird ein liebenswerter Kauz, ein Liebhaber, der den Tod seiner Geliebten nicht verwunden hat. Schnell findet sich deshalb ein freiwilliger Verteidiger, der pro bono arbeitet, also ohne ein Honorar für seine Arbeit zu nehmen. Tanzler bekommt im Gefängnis Besuch von unzähligen Frauen, die selbst ganz liebestoll sind angesichts seiner romantischen Tat. Womöglich trägt auch der Zweite Weltkrieg zu dieser Überromantisierung bei, denn nach den täglichen Horrormeldungen aus Europa sehnen sich die Menschen nach einer Atempause, nach einer Erinnerung an das Schöne und Gute in dieser Welt. Und ein hoffnungsloser Romantiker erscheint ihnen eher wie das Schöne und Gute als ein alter Bock, der einer viel jüngeren Frau nachsteigt und nach ihrem Tod auch vor Schändung nicht Halt macht. Ab dem Augenblick ihrer Entdeckung ist Maria Elena Milagro de Hoyos nur noch ein Beweisstück. Schon aus Tanzlers Hütte wird sie nicht in einem Sarg abtransportiert, sondern in einem großen Weidenkorb. Sie wird in den Räumen des Bestattungsunternehmens ausgestellt wie ein Kuriosum. Die zur Schaustellung ist etwas völlig anderes als eine herkömmliche Trauerfeier, bei der es ja nicht unüblich ist, die verstorbene Person in einem offenen Sarg zu zeigen. 3 Tage lang flanieren insgesamt rund 6.500 Menschen, Sensationsgierige, Familien, Kinder, aber auch Ärzte an der Toten vorbei, begaffen und fotografieren sie. Es ist eine unwürdige Prozession, die Elena ein zweites Mal ihrer Würde beraubt. Doch die Menschen von Key West sind so emotionalisiert von dem liebeskranken Romantiker, dass sie Elena nicht das kleinste bisschen Ehre erweisen. Bei der Anhörung am 8. Oktober 1940 wird Florinda, Nana, die Schwester der Toten, als Zeugin aufgerufen, um zu berichten, was sie in Tanzlers Hütte vorgefunden hat. Es war das groteskeste Ding, das ich jemals gesehen habe. Elenas Haare waren immer noch auf ihrem Kopf. Sie hatte gläserne Augen. Ihre Arme und Beine waren wie Stöcker mit Strümpfen. Es war ein Monster, einfach entsetzlich. Was ich gesehen habe, wird mich für den Rest meines Lebens verfolgen. Als sie die Zuschauer tuscheln und kichern hört, wendet sie sich direkt an sie. Ihr glaubt, das Schreckliche, das Graf von Kosel meiner armen Schwester angetan hat, sei ein Witz. Ihr seid genauso verrückt wie dieser alte Mann. Der Richter fragt Tanzler direkt, ob er sich auch sexuell an der Leiche von Elena vergangen hat. Der Angeklagte verneint und fügt hinzu, sie war ja mumifiziert. Das Gericht erlässt Order, Elena in einem neuen Grab zu bestatten, dessen Ort Tanzler nicht erfahren darf. Er protestiert lautstark dagegen, denn er ist in seinem Wahn davon ausgegangen, dass man ihm die Leiche nach der juristischen Erörterung wieder aushändigen würde. »Das können Sie mir nicht antun«, sagt er. »Es ist keine Gerechtigkeit. Ihr Vater übergab sie mir. Ich habe für alles bezahlt, alles.« Ihre Beerdigung, Ihren Sarg, Ihr Mausoleum. Sie gehört mir. Wenn sie mir genommen wird, ist das das Ende von allem. Sie zwingen mich dazu, mein heiliges Versprechen, er meint wohl das Eheversprechen, an Elena zu brechen. Doch alles Bitten und Betteln hilft ihm nichts. An einem Ort, der bis heute unbekannt ist, wird ein Grab ausgehoben. Lediglich 3 Männer sind anwesend. Der Polizeichef von Key West, der Küster des Friedhofs und ein Totengräber. Um sicherzustellen, dass das Grab nicht anhand der Form als solches zu erkennen ist und Tanzler womöglich doch noch am Ende herausfindet, wo Elena liegt, beschließen die Männer, ihren Körper auseinanderzunehmen und in einer kleinen quadratischen Schachtel zu bestatten. Ein kleiner Haufen Knochen in einer flachen Grube. Mehr ist die Beerdigung der einst so schönen Frau nicht. Die 3 Männer schwören feierlich, den genauen Ort bis zu ihrem Tod nicht zu verraten. Und sie halten sich an diesen Schwur. Und Karl Tanzler? Bei der Anhörung wird auch seine Zurechnungsfähigkeit kontrovers erörtert. Mehrere Sachverständige heben seine Intelligenz hervor und sehen ihn daher nicht als psychisch Kranken. Seine eigene Ehefrau, Doris Tanzler, dagegen wendet sich in einem Brief an das Gericht und weist auf seine spinnerten Ideen hin. Es sei wegen seines fortschreitenden Wahnsinns völlig unmöglich gewesen, mit ihm zu leben. Schließlich kommt das Gericht zu dem Schluss, dass Tanzler zwar schrullig ist, aber ansonsten normal. Womöglich wird es dabei auch von der ungeheuren Sympathie beeinflusst, die die Öffentlichkeit dem alten Mann entgegenbringt. Mitgefühl mit seinem gebrochenen Herzen veranlasst viele Bürgerinnen und Bürger, Briefe an Zeitungen und Gericht zu schicken und sich für seine Freilassung einzusetzen. Mitgefühl mit der verstorbenen Elena, die auf so schändliche Weise seit ihrem Tod vielfach missbraucht wurde, wird hingegen nur selten geäußert. Fast beschleicht einen das mulmige Gefühl, dass die bloße Idee von Romantik und Liebe nicht nur Tanzler in Wahn versetzt hat. So ungeheuerlich sein Treiben auch aus heutiger Sicht erscheint, so lautet die Anklage doch nur auf Zerstörung eines Grabes. Das Vergehen ist kaum mehr als eine Petitesse und lange verjährt. Karl Tanzler verlässt das Gericht daher als freier Mann. Doch auch in den Jahren danach endet seine wahnhafte Besessenheit nicht. 1947 veröffentlicht er seine Memoiren unter dem Titel »The Secret of Elena's Tomb«. Außerdem bildet er eine Totenmaske von Elena aus Wachs nach und kreiert einen Dummy, diesmal aus künstlichen Materialien. 1952 stirbt er 78-jährig. Bei seinem Auffinden befindet er sich angeblich in Umarmung mit Elenas Effigie. Eine Frage bleibt indes auch nach dem medialen und juristischen Rummel als Gerücht im Raum. Hat er sich an der Leiche auch sexuell vergangen oder nicht? Er selbst hatte die Frage bei der Anhörung zwar verneint, doch Zweifel bleiben. Zu Recht, wie es scheint. 1972 interviewt der Autor John Dorschner einen der beiden an der Autopsie beteiligten Pathologen, Dr. Depot, der angab, man habe in Elenas Vagina eine Röhre gefunden, die groß genug gewesen sei, um Geschlechtsverkehr durchzuführen. Der andere Pathologe, Dr. Foraker, bestätigt diese Angabe etwas später im gleichen Jahr. Auf die Frage, warum er und sein Kollege 30 Jahre lang nichts dazu gesagt haben, erklärt er, dass die Welt von 1940 eine ganz andere gewesen sei als die von 1972. Damals hätte man niemals über so etwas geredet. Nicht nur um Elenas Angehörige zu schonen, sondern auch um die Öffentlichkeit vor diesem unmoralischen Schmutz zu bewahren. Auch ohne dieses Detail ist die Geschichte von Maria Elena Milagro de Orjos so empörend wie abstoßend. Außer ihrer Familie scheint kaum jemand die ausgestopfte und zusammengeflickte Gestalt als Mensch zu sehen. In mehreren Interviews versuchen Anverwandte, die öffentliche Wahrnehmung zu korrigieren. Dass hier nämlich nicht etwa ein verliebter ältlicher Narr am Werk war, sondern dass Elena das Opfer eines Verehrers wurde, der ihr zu Lebzeiten zutiefst verhasst war. In gewisser Weise ist ihrer Familie das auch gelungen, denn aus heutiger Sicht mit all den psychologischen, sexualmoralischen und feministischen Fortschritten westlicher Gesellschaften wird Karl Tanzler kaum noch als hoffnungsloser Romantiker bezeichnet, sondern als das, was er war. Ein gestörtes Individuum, das kein Anstand und kein gesunder Menschenverstand davon abhielt, die Leiche seines Opfers in seinen Besitz zu bringen und sich über Jahre hinweg auf unterschiedliche Weise an ihr zu vergehen. Danke fürs Zuhören.